Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcasts. Heute geht es um die ökologische Transformation, ein Thema, das angesichts der zunehmend spürbaren Folgen des Klimawandels hochaktuell ist und die Gemüter bewegt. Mit dem Pariser Übereinkommen aus dem Jahr 2015 sind die Klima- und Energieziele gesteckt. Nun geht es darum, alles zu tun, um diese Ziele bis 2050 auch zu erreichen. Das erfordert Anpassungen in allen Wirtschaftssektoren und im beruflichen Handeln. Und darüber sprechen wir heute mit dem Präsidenten des Umweltbundesamts, Professor Dr. Dirk Messner. Er leitet seit 2020 das Umweltbundesamt, kurz UBA, in Dessau-Roßlau. Zuvor war er Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn. Ein wichtiges Anliegen ist ihm, wissenschaftliche Erkenntnis auch in den politischen Diskurs einzubringen. Und das hat er 15 Jahre lang engagiert als Mitglied und als Co-Vorsitzender im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung getan. Im Interview mit Dirk Messner heute wollen wir nun schauen, was auf dem Weg zur Green Economy bislang erreicht, aber auch versäumt wurde und was noch dringend zu tun bleibt. Ich bin Christiane Jäger, verantwortliche Redakteurin der BIP-Fachzeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Und ich möchte meinem Gast zunächst eine persönliche Frage stellen. Herr Messner, Sie werden ja oft als Überbringer schlechter Nachrichten wahrgenommen, also zum Beispiel, wenn es um das Nicht-Erreichen von Klimazielen geht. Wie geht es Ihnen in dieser Rolle?
Ja, man braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz, würde ich sagen. Man muss ein optimistisches Gemüt haben, damit man da gut durchkommt. Ich bin 2004 in den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung berufen worden. Seitdem beschäftige ich mich mit Erdsystemfragen, mit Klimafragen, Biodiversitätsschwund und so weiter. Und zu einem unserer Geburtstage ist die Kanzlerin mal aufgetreten, Angela Merkel, und hat gesagt, ihr müsst uns weiter auf die Nerven gehen. Und das muss man wohl tun und auf die Nerven gehen und gleichzeitig Lösungsvorschläge entwickeln. Ich denke, darum geht es uns.
Lassen Sie uns einen Blick auf die Zahlen werfen. Wo stehen wir denn aktuell bei unseren Bemühungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren? Welche Sektoren sollten wir uns Ihrer Meinung nach besonders aufmerksam ansehen?
Ja, also wenn wir auf die gesamte Wirtschaft schauen, das gilt übrigens auch für ganz Europa, dann ist die Aufgabe, dass wir die Treibhausgasreduktionsgeschwindigkeit verdreifachen müssen. Wir haben in Deutschland und so ähnlich auch europaweit in den letzten 20 Jahren pro Jahr Reduzierungen von 2% realisiert. Wir müssen aber 6% jetzt in den kommenden Jahren schaffen Richtung 2030, also verdreifachen die Geschwindigkeit der Treibhausgasreduktion, damit wir 2045 in Deutschland und 2050 in Europa auch wirklich klimaneutral sein sollen. Also die gesamte Wirtschaft muss dazulegen sozusagen. Und die besonders schwierigen Sektoren, auf die wir vielleicht gleich auch noch schauen, sind der Gebäudesektor einerseits und der Verkehrssektor andererseits, weil in diesen beiden Sektoren haben wir den Punkt, an dem die Emissionen runtergehen, noch gar nicht richtig erreicht. Die meisten Fortschritte haben wir im Energiesektor gemacht, aber Gebäude und Verkehr, große Fragezeichen, große Anstrengungen notwendig.
Warum liegen wir denn gerade in diesen beiden Bereichen so weit hinter unseren Zielen zurück? Also sind wir da mit unseren Zielen zu ambitioniert? Sind wir da zu langsam, zu schwerfällig oder setzt die Politik falsche Akzente? Was sind da die Ursachen?
Ja, vielleicht setze ich mal einen Satz vor die Klammer und schaue mir dann die beiden Sektoren Verkehr und Mobilität nochmal an. Also vor die Klammer gesetzt würde ich sagen, wir haben 20 Jahre lang über die Energiewende gesprochen. Und wenn man über die Energiewende spricht, dann denkt man natürlich an Windräder und Sonnenenergie. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, die gesamte Wirtschaft klimaneutral zu machen. Also auf eine Art und Weise haben wir die Diskussion verengt auf die Energietransformation. Und das ist nicht hinreichend. Ne? Und das war vor der Klammer. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich mir dann die beiden Sektoren angucke, würde ich mal mit dem Gebäudesektor beginnen. Im Gebäudesektor haben wir durchaus Fortschritte gemacht, was Energieeffizienz angeht. Also wir haben die Gebäudedämmung so weiterentwickelt, dass weniger Energie pro Quadratmeter gebraucht wird. Das ist ein guter Fortschritt gewesen, da sind wir vorangekommen. Aber wir haben im Gebäudebereich drei wichtige Felder eigentlich außen vor gelassen und beginnen jetzt erst ernsthaft, uns damit zu beschäftigen. Der eine Punkt sind die Heizungsanlagen. Das ist ja ein großer Teil der Emissionen, über die wir reden müssen. Da sind noch immer 75-80% der Heizungssysteme mit dem, was in unseren Häusern zu tun haben, fossil betrieben. Wir müssen aber 2045 auf null kommen. Wenn man eine Heizungsanlage kauft, dann hält die ja 20-30 Jahre. Also da müssen wir jetzt irgendwann raus und in neue Systeme rein. Das haben wir lange nicht thematisiert, haben dieses Problem nicht hinreichend ernst genommen. Dann gibt es einen zweiten sehr wichtigen Bereich, das sind die Materialien. 50% des Treibhausgasausstoßes eines Gebäudes, des Treibhausgasfußabdruckes, entfällt schon auf die Bauphase. Und das sind im Wesentlichen die Gebäudematerialien selber. Zement, Stahl, Aluminium, das ist ja alles sehr energieintensiv. Also 50% der Emissionen fallen da an. Das ist ein zweites vernachlässigtes Feld, über das wir dringend arbeiten müssen, damit wir da vorankommen. Wir brauchen treibhausgasneutrale Baustoffe. Das hört sich sehr technisch an, sehr langweilig, ist aber sehr wichtig, ne? Und ein drittes wichtiges Feld, was wir auch vernachlässigt haben beim Gebäudesektor, ist, 50% der Ressourcenströme gehen in den Gebäudesektor rein. 50% der Abfälle in Deutschland haben mit dem Gebäudesektor zu tun. Wir haben aber eine Zirkularitätsquote von unter 5%. Und wenn man mit Fachleuten in dem Bereich arbeitet, wir könnten bis zu 85% Rezyklierung schaffen, wenn wir anders bauten. Und da ist also ein großes Potenzial. So sehe ich auf den Gebäudesektor und so würde ich da die Probleme beschreiben.
Genau, wenn wir dann noch einen Blick in den Verkehrsbereich werfen.
Ja, im Verkehrsbereich haben wir zwei große Stellschrauben, über die wir nachdenken müssen. Das eine sind die Antriebssysteme. Wir müssen aus den fossilen Verbrennern raus und in Richtung von Elektrifizierung gehen. Da waren die Amerikaner, Tesla, und die Chinesen schneller als wir. Unsere Unternehmen haben lange gezaudert. Wir sind zurück und müssen jetzt aufholen. Das ist die eine Problemdimension. Vielleicht sind wir gerade zurück, weil wir früher die Verbrennerweltmeister waren. Man verabschiedet sich nicht so schnell von dem, was man gut kann. Das ist wahrscheinlich da die Problematik. Und die zweite große Stellschraube ist Mobilitätssysteme. Also wir müssen den Verkehr insgesamt reduzieren und stärker auf öffentlichen Verkehr setzen. Und da müssen entsprechende Infrastrukturinvestitionen getätigt werden.
Ja, okay. Wir haben jetzt über die Negativbeispiele gesprochen. Finden wir nicht auch positive Gegenbeispiele, also wo es besser läuft?
Na, ich will mal zwei, drei Punkte machen. Der erste ist vielleicht noch mal ein etwas metamäßiger Punkt, eine metamäßigere Betrachtung, knüpft an Ihre erste Frage, die Sie gestellt haben eigentlich. Muss man optimistisch oder pessimistisch sein? Ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir in dieser Dekade diese Weichenstellung nicht hinkriegen, dann ist 2 Grad und darunter gar nicht mehr zu machen. Ne? Wir haben großen Zeitdruck. Aber wenn man einen Moment mal davon Abstand nimmt, dann halte ich es für eine große Leistung der Wissenschaft, der Klimawissenschaft, der Nachhaltigkeitswissenschaft, all derjenigen, die da an Lösungen gearbeitet haben, dass wir ein sehr abstraktes Phänomen, Erdsystemwandel, es wird 2 Grad wärmer, was heißt denn das überhaupt? Mehr Treibhausgase in der Luft, das ist ja was sehr Abstraktes, dass wir geschafft haben, aus dieser Debatte eine Weltwirtschaftsdiskussion zu machen und wir jetzt weltweit dabei sind, Klimaneutralität in der globalen Ökonomie anzusteuern, das ist ja eine große Leistung, die Wissenschaft vor allen Dingen vorangebracht hat. Also das wäre mein erster wichtiger Punkt. Wir können da als Wissenschaft wirklich wichtige Beiträge leisten. Jetzt sind wir aber in der Umsetzung und das ist nicht ganz so leicht. Ne? Das größte, erfolgreichste Feld, der größte Sektor, in dem wir sehr erfolgreich gearbeitet haben in Deutschland und weltweit, das sind die erneuerbaren Energien. Sie werden sich wahrscheinlich gut daran erinnern, vor 20 Jahren, als Sie diese Diskussion begann, haben viele gesagt, eine hochindustrialisierte Ökonomie mit erneuerbaren Energien, das geht niemals und außerdem ist das viel zu teuer. Und heute an fast jedem Standort weltweit sind die erneuerbaren Energien die preiswertesten Energieträger überhaupt. Wenn Sie in die Weltwirtschaft schauen, wenn die neuen Kapazitäten an Energie jetzt zugebaut werden, zu einem überwiegenden Teil, und damit meine ich 70-80% der neuen Investitionen im Energiesektor weltweit, das ist ein Erfolgsfeld. Und dann würde ich in Deutschland sagen, wir haben jetzt auch in den Industrien Fortschritt gemacht in Bezug auf die Lösungen, mit denen wir arbeiten können. Wir wissen jetzt, wie eine klimaneutrale Stahlproduktion funktioniert. Noch vor 10 Jahren war das ja ein Mysterium, wie wir da dran gehen können überhaupt. Wir bewegen uns da also in die richtige Richtung.
Gut, der Weg zur Green Economy ist beschritten. Er wird natürlich, wie Sie auch schon haben anklingen lassen, unsere Wirtschaftsstruktur verändern. Auf welche Veränderungen müssen wir uns da insbesondere einstellen? Oder vielleicht noch anders gefragt, auf welche Transformationspfade sollte sich Deutschland in dieser Phase konzentrieren?
Alle Sektoren sind davon betroffen. Dann haben wir eigentlich weltweit überall die gleichen 4 Wänden. Das erste ist der Energiesektor. Das haben wir schon vor 20 Jahren in Deutschland begonnen und sind da relativ erfolgreich. Der zweite Bereich ist die Industrie. Hier haben wir später angefangen, Richtung Klimaneutralität zu schauen. Aber hier müssen wir ebenfalls zu Emissionsreduzierung im großen Maßstab kommen. Das dritte Feld sind Gebäude, Städte, Mobilitätssysteme. 70% der Emissionen haben mit diesem Städte-, Mobilitäts- und Gebäudesystem zu tun. Und die vierte Dimension. Das vierte Wendefeld oder das vierte Transformationsfeld, das ist dann die Landwirtschaft. Hier geht es also um Landwirtschaft, Ernährung und die Ökosysteme. Das sind die vier großen Bereiche. Je nachdem, wie unsere Wirtschaften strukturiert sind, ist der ein oder andere Bereich da relevanter. Aber weltweit gesehen geht es um diese vier großen Veränderungsprozesse.
Und damit geraten ja auch unterschiedliche Technologien in den Blick. Welche sind aus deutscher Sicht besonders relevant?
Schlüsseltechnologien, die mir relevant scheinen, ist einmal alles, was mit Batterieproduktion und Herstellung zu tun hat. Da haben wir große Anbieter international. Wir sind da bisher nicht so stark. Das ist ja für unsere Speicherfunktion in der Energiewirtschaft sehr wichtig und für die Automobilwirtschaft. Da sollten wir nicht abhängig sein. Also wir brauchen in Europa Kompetenz bei der Batterieproduktion, bei der Speicherproduktion. Dann ist in Deutschland Wasserstoff von herausragender Bedeutung. Darüber reden wir Gott sei Dank ja auch viel, haben auch eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, weil Wasserstoff wird benötigt, um die Industrietransformation, die ich eben angesprochen habe, wirklich voranbringen zu können. Und da werden wir nicht alles in Deutschland machen können, aber wir brauchen doch die Kompetenz in dem Bereich, eine Kernkompetenz, eine strategische Kompetenz, wie Wasserstoff und Industriesysteme zusammengeführt werden müssen. Das ist eine zweite große Herausforderung. Eine dritte große Herausforderung ist alles, was mit KI zu tun hat. Also wie man KI und Digitalisierung mit Klimaneutralität verbindet. Und ein viertes Feld, was mir wichtig ist, das haben wir bisher noch nicht angesprochen, Technologien müssen Richtung Zirkularität der Ökonomie weiterentwickelt werden. Also nicht nur Klimaneutralität, sondern zugleich das, was wir früher Kreislaufwirtschaft genannt haben, aber was wir in Deutschland im Wesentlichen bisher ja haben, ist eine Abfallwirtschaft. Was wir wirklich brauchen, ist die Ressourcen im Kreislauf führen. Das machen wir noch gar nicht. Unsere Ressourcenverbräuche sind stagnierend und auf einem Niveau seit 20 Jahren. Damit man das hinkriegt, muss man zirkulär arbeiten. Also Zirkularität und Klimaneutralität durch Technologien zu verbinden, das ist ein wichtiges Feld, was für die deutsche Wirtschaft von Herausforderung ist.
Und wenn wir vor diesem Hintergrund auf die Berufe oder auf einzelne Branchen schauen, wird es interessant. Es gibt ein gemeinsames Projekt von BIP und Uber zu Arbeitsmarkt- und Beschäftigungseffekten in der Kreislaufwirtschaft auf Basis unserer Berufsprojektionen.
Ja, das stimmt. Also da haben Sie eine Studie oder ich glaube sogar mehrere für uns erarbeitet, um zu schauen, wie Berufsbilder sich verändern müssen, wenn man zirkuläre Ökonomie voranbringt. Und was Sie da zeigen, das gilt auch für Zirkularität und Klimaneutralität en gros. Wir müssen in viele Sektoren da hineingehen. Also es ist nicht so, dass wir da ein Berufsbild haben, das angepasst werden müsste, sondern Zirkularität müsste ja in jedem Sektor stattfinden. Das beginnt bei der Chemieindustrie und hört im Bausektor und bei der Mobilität nicht auf. Also wie wir unsere Berufsbilder in diese Richtung entwickeln, sodass wir Fachkräfte und Expertise haben, die uns hilft, Zirkularität und dann in Verbindung mit Klimaneutralität voranzubringen, das haben Sie in Ihren Studien für uns gezeigt. Das ist eine wirklich große Aufgabe. Da müssen wir unbedingt weiterarbeiten.
Wir haben nur das Problem, dass uns möglicherweise Fachkräfteengpässe, die allenthalben deutlich und sichtbar werden, einen Strich durch die Rechnung machen. Welche Rolle wird hier insbesondere Weiterbildung spielen können?
Wenn ich da in die Studien schaue, die Sie für uns gemacht haben oder die Arbeiten, an denen wir gemeinsam gesessen haben, dann würde ich da zwei Elemente stark machen. Das eine ist, das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, wir brauchen Qualifizierungen Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Ressourcenschonung, Richtung Energieeffizienz, dann auch Richtung Klimaanpassung. Das brauchen wir across the board in allen Berufsfeldern. Das ist ein Feld, wo Sie wirklich Pionierarbeit leisten können, wo wir ohne Sie gar nicht vorankommen können. Und da arbeiten wir auch in Forschungsvorhaben gut zusammen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Und neben dieser Ausrichtung aller Berufsbilder gibt es da natürlich eine Reihe von, sagen wir mal, grundlegenden Elementen oder Stellschrauben, wenn es um Fachkräftesicherung geht. Auch das kann man aus Ihren Studien eigentlich sehr gut lernen. Die ich da mitgenommen habe und die mir wichtig zu sein scheinen, ist, wir müssen bei Weiterbildung und Umschulung viel machen, weil Berufsbilder ändern sich und auch Menschen mitten in ihrem Berufsleben müssen noch mal neue Qualifikationen sich anarbeiten. Also Umschulung, Weiterbildung ist da wichtig. Zuwanderung ist ein Thema, vor dem wir nicht weglaufen sollten. Das ist ja politisch manchmal ein kompliziertes Thema, aber alle Studien, auch Ihre, wenn ich das richtig sehe, zeigen ja, ohne Zuwanderung werden wir den Fachkräftebedarf gar nicht decken können. Und dann der letzte große Punkt, der mir wichtig ist, dazu haben wir auch eine gemeinsame Studie, ich glaube im letzten Jahr veröffentlicht, Digitalisierungskompetenzen für Nachhaltigkeitstransformationen. Worauf müssen wir da eigentlich schauen? Was müssen wir da gemeinsam voranbringen? Da sind wir in Deutschland ja nicht gut aufgestellt. Ne? Weder in den Verwaltungen und im öffentlichen Sektor, noch in der Wirtschaft. Wir sind bei Digitalisierungsthemen hinten dran. Ich habe kürzlich mit einer Vorstandskollegin aus dem Audi-Konzern gesprochen und die sagt, Der elektrifizierte Antrieb, das kriegen wir wahrscheinlich gut hin. Die Digitalisierungskomponenten, die wir brauchen für Automobilität der Zukunft und auch automobile Systeme, also die Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsangebote, da sind andere Länder voran und da müssen wir mehr tun. Also müssen wir da auch in der Berufsausbildung natürlich einsteigen.
Wir haben jetzt schon verschiedentlich Kooperationen angesprochen zwischen dem UBA, dem Umweltbundesamt, und uns als BIP. Hätten Sie darüber hinaus Ideen, wie wir kooperieren können im Interesse eines beschleunigten Schritts hin zur Green Economy?
Ich könnte mir so zwei große Themenfelder vorstellen. Ein Thema, über das wir gerade angefangen haben zu sprechen, ist Klimaanpassung. Extremwetterereignisse, Dürren, Trockenheit. Wie bereiten wir uns darauf auch in der Wirtschaft vor? Was hat das für Implikationen für unterschiedliche Sektoren? Und dann wieder die sich anschließende Frage natürlich, was müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was müssen Fachkräfte, was müssen Beschäftigte in dem Bereich an zusätzlichen Qualifikationen haben, damit wir da leistungsfähig werden? Das scheint mir ein großes Feld zu sein, zu dem wir bisher noch nicht so intensiv gearbeitet haben. Das kommt jetzt auf die Agenda. Und dann würde ich nochmal unterstreichen, was ich eben schon gesagt habe mit KI und Digitalisierung. Wir haben ganz lange gar nicht gesehen, dass neben dieser Nachhaltigkeitstransformation noch eine andere Transformation, über die unsere Wirtschaft und Gesellschaften hinwegrollt. Und das ist die Digitalisierung, die jetzt durch die Beschleunigung im KI-Bereich vorangetrieben wird. Und wie man diese beiden Metadynamiken miteinander zusammenführt und was das dann für Berufsbildung und Investitionen heißt, das ist eine wirklich große Aufgabe. Und ich habe kürzlich gerade von Capgemini eine Studie gesehen. Selbst die großen Unternehmen weltweit haben in der Regel zwar eine wissenschaftsbasierte Klimastrategie, sie haben auch KI-Aktivitäten in ihren Häusern, das zu verbinden, das gelingt nur in ganz wenigen Unternehmen. Da ist also noch eine riesige Baustelle. Aber weil da viele am Anfang sind, haben wir als Deutschland da, denke ich, auch eine Chance, wenn wir uns frühzeitig in dem Feld engagieren. Und da fände ich sehr interessant, wenn BIP und UBA gemeinsam auf diese Problematik schauen, KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken. Was heißt das für Berufsqualifizierung?
Ja, unbedingt. Vielleicht eine abschließende Frage an Sie, die uns natürlich jetzt auch alle umtreibt. Wir haben das gerade mitbekommen mit dem Gebäudeenergiegesetz, was nochmal deutlich gemacht hat, dass wir beim Thema Klima- und Energiewandel ja nun wirklich dicke Bretter bohren. Ja, der öffentliche Klimadiskurs, gerade dann, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, ist oft sehr, sehr negativ konnotiert. Und ich frage mich, wie und durch wen kann die ökologische Transformation oder muss die ökologische Transformation sogar überzeugender in den öffentlichen Diskurs gebracht werden? Und welche Themen könnten uns helfen, das nach vorne zu bringen?
Ja, da stellen Sie eine wirklich ganz schwierige Frage jetzt zum Schluss.
Aber ich spreche ja mit dem Experten, von daher erwarte ich die Antwort.
Ja, ich versuche mich mal dran. Ich würde zwei, drei Dinge sagen. Also erstmal würde ich sagen, wir sollten deutlich unterstreichen, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir nicht nur eine gute Problemanalyse haben, Umwelt- und Klimawandel mit ihren Folgen verstehen, sondern dass wir in den meisten Feldern, obwohl das viele sind, das haben Sie zu Recht eben betont, ne? In den meisten Feldern haben wir eine ziemlich gute Vorstellung, wo wir im Prinzip in Richtung Lösungspfade uns orientieren. Wir können dann über die Instrumente streiten, aber die grundlegenden Lösungspfade, da haben wir ziemlich guten Grund in den meisten Disziplinen in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigen. Das ist ja eine sehr gute Nachricht, ne? Ein zweiter Punkt, den ich gerne machen würde, ist, ich würde mir in der klimapolitischen Debatte mehr Redlichkeit wünschen. Ja. Da ist ja jetzt viel durcheinander gegangen in dieser Heizungsdebatte. Da haben sich die demokratischen Parteien wechselseitig vorgeworfen, dass sie noch alle Tassen im Schrank haben, dass man ein Gesetz in die Tonne tritt, dass das ein Heizungshammer wäre. Der nächste spricht von Atombombenlösungen. Also das ist ja jenseits eines problemlösungsorientierten Ansatzes, wo man in einem wirklich schwierigen Feld gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Transformation gucken muss, wie man zusammenkommt. Also mehr Redlichkeit in der Klimadebatte. Wir sollten deutlich machen, dass wir die Klimaziele als demokratische Parteien alle gemeinsam vertreten und dann durchaus streiten können über die Instrumente, aber dass der Korridor und die Blickrichtung da klar ist. Und wenn wir das hätten, so einen demokratischen starken Konsens, dann würde das auch wieder für Sicherheit in der Bevölkerung sorgen. Dann kämen wir raus aus diesem Kakophonieloch, in dem wir uns in den letzten Monaten befunden haben.
Zudem scheint es ja auch eine große Herausforderung zu sein, Wandel und soziale Akzeptanz unter einen Hut zu kriegen.
Ja, ich habe ja heute Morgen die Umweltbewusstseinsstudie 2022 in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Da kommt raus, was Sie jetzt gerade thematisieren, ne? Die Menschen unterstützen zu 80%, das finde ich ganz beachtlich und sehr wichtig, diese Transformation in der Wirtschaft mit dem Argument, dass wir da eine Krise vermeiden müssen. Also da gibt es ein hohes Problembewusstsein und eine hohe Zustimmung zum Umbau der Wirtschaft in die Richtung, wie wir das hier heute besprochen haben. Aber die Menschen haben zu 40% Angst vor sozialem Abstieg von ihrer eigenen Familien, von sich selber. Und sie machen sich in Bezug auf Gerechtigkeitsthemen Sorgen, dass die Transformation Gerechtigkeitsprobleme sogar verschärfen könnte. Also das ist die Konstellation. Deswegen müssen wir diese beiden Dinge, Klimaneutralität und sozialen Zusammenhalt, in eins denken. Und das heißt vielleicht zweierlei. Also in jedem Sektor, in dem wir anfangen zu arbeiten, wir haben ja eben über die vier Bereiche der Transformation, die Städte, die Industrie, die Energie, das Ernährungssystem und so weiter gesprochen. Wenn wir da anfangen mit den Transformationsprozessen, müssen wir die sozialen Implikationen immer gleich mitdenken und entsprechende Lösungen parat halten. Das bedeutet zum Beispiel auch fürs Uber, wir sind ja so Umweltbundesamt. Ne? Das fühlt sich nicht automatisch immer für soziale Fragen zuständig. In der Vergangenheit waren wir ja für die Umweltprobleme zuständig. Ne? Wir haben in den letzten Jahren das stark verändert, das ist mir sehr wichtig. Wenn wir Lösungen erarbeiten für Klimafragen, für Umweltfragen, für Ressourcenfragen, dann muss zugleich die soziale Dimension mitgedacht werden und Lösungen gefunden werden, die in beide Richtungen zu Benefits führen. Co-Benefits nennt man das dann ja. Das ist so die erste Dimension. Das gilt für alle Bereiche gleichermaßen. Ne? Und das zweite, der zweite Punkt, den ich gerne machen würde, wäre, das größte Instrument, das schlagkräftigste Instrument, das wir sektorübergreifend ja haben, ist die CO2-Bepreisung. Und bei der CO2-Bepreisung werden ja zunächst mal fossile Emissionen besteuert sozusagen oder mit einem Preis versehen. Das führt zu Einnahmen beim Staat. Und das soll Lenkungswirkung haben, weil wenn wir als Bürgerinnen und Bürger sehen, die Verbrennung fossiler Energieträger kostet Geld, dann werden wir umsteuern, unser Verhalten, unseren Konsum ändern, die Unternehmen werden sich darauf einstellen und so weiter. Aber wir müssen dieses Geld an die Menschen zurückbringen. Wir wollen ja nicht die Menschen schröpfen. Wir wollen die CO2-Bepreisung zugleich an die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgeben. Dafür braucht man Klimageld und kann damit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch vulnerable Gruppen stärken. Das müssen wir jetzt wirklich voranbringen. Das steht im Koalitionsvertrag, gibt es aber noch nicht. Und spätestens 2027, wenn die zweite Säule des Emissionshandels in Europa marktpreisorientiert arbeiten wird, in dieser zweiten Säule geht es um die Gebäude und den Verkehr, werden wir beachtliche Preissteigerungen sehen. Bis dahin muss das Klimageld stehen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern und vulnerable Gruppen müssen unterstützt werden. Sonst haben wir anschließend wieder die gleiche Diskussion, wie wir das bei der Heizung gerade erlebt haben. Über die sozialen Fragen haben wir uns erst in der zweiten Runde Gedanken gemacht, nicht in der ersten Runde. Das darf uns nicht nochmal passieren.
Das ist ein schönes Schlusswort und eine gute Perspektive für die noch vielen folgenden Diskussionen. Herr Messner, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke für das Gespräch.
Und das war unser BWP-Podcast zum Thema ökologische Transformation. Eine gekürzte Fassung des Interviews finden Sie in unserer BWP-Ausgabe 4/2023, digital in unserem Portal unter bwp-zeitschrift.de. Die Ausgabe enthält zudem weitere interessante Beiträge zum Thema. Wenn Sie allerdings nicht so gerne am Bildschirm lesen und lieber im Heft blättern möchten, bestellen Sie am besten ein Exemplar der Zeitschrift direkt bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de.